Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mal wieder mit einem Studiogespräch. Bei mir zu Gast sind heute Luise Schreiber-Knaus, Peter Knaus und Eva-Marie Plattner. Eva-Marie Plattner ist Kuratorin hier im Tübinger Stadtmuseum. Peter Knaus ist im Hauptberuf Lehrer und sodann leidenschaftlicher Sammlung von Miniaturen. Seine Frau Luise Schreiber-Knaus ist Restauratorin und ebenfalls Sammlerin. Sprechen wollen wir über die Ausstellung Meyers Minis, Big in London, ein Tübinger Maler am englischen Hof. Frau Schreiber-Knaus, Herr Knaus, Eva-Marie Plattner, herzlich willkommen hier in unserem Brechtbaustudio.
Hallo.
Willkommen.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Es wird heute die Rede sein von Jeremias Meyer. Er ist 1735 hier in Tübingen geboren und wurde dann in London einer der angesehensten Porträtmaler, und zwar von Miniaturbildern, die zum Teil nicht größer als eine Briefmarke sind. Jeremias Meyer wurde Hofmaler des englischen Königspaars und er war später Gründungsmitglied der Royal Academy of Arts. Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus, Sie beide haben Jeremias Meyer aus der Versenkung geholt. Wie kam es dazu?
Wie sind wir dazu gekommen? Wir sind dazu gekommen, weil wir ein Haus im Landkreis Tübingen gekauft haben 2006 und haben dann im Prinzip mit der Restaurierung, Sanierung des Hauses 2007 angefangen. Es ist ein denkmalgeschütztes Haus, das älteste Haus von Bodelshausen in dem Fall. Und wir haben sehr früh über unsere Zimmerleute sozusagen die Inspiration bekommen, uns doch mal wegen unseres Hauses ins Archiv zu begeben. Und in dem Fall sind wir dann erstmal ins Ortsarchiv gegangen. Man muss sagen, dass wir in Bodelshausen den Glücksfall haben, dass wir dort tatsächlich ziemlich alte Akten vor Ort im Ortsarchiv liegen haben. Das ist auch nicht in jedem kleinen Ort so normal. Also wir haben dort tatsächlich schon die ersten interessanten Funde gemacht. Unsere Zimmerleute haben am Anfang uns ein Stück weit Hilfestellung gegeben. Also mindestens einmal war einer von denen mit uns im Archiv und hat uns im Prinzip den Beginn von so einer Art von Forschung versucht zu erklären. Das ist, wenn man in absoluter Laie am Anfang ist, durchaus ziemlich komplex. Also von wegen irgendwie, ich erinnere mich, dass er uns immer gesagt hat, von oben nach unten forschen.
Was heißt
das? Ja, man fängt bei den jüngsten bekannten Dingen an und geht dann sozusagen immer weiter runter und im Prinzip verästelt sich sowas. Und umso weiter man nach unten kommt, das heißt in die Jahrhunderte früher, umso toller ist das Ganze. Ne? Also ganz sicher sind eben am Anfang so Sachen wie war die Hausnummer und wie waren die ganzen... Ja, da gibt es so bestimmte Erfassungssysteme. Peter, wie nennen Sie sich?
Inventare?
Naja,
das ist zum einen das sogenannte Findbuch. Das befindet sich ja in jedem Archiv, wo aufgelistet ist, der Bestand quasi aufgelistet ist. Und das gibt es natürlich auch in Bodelshausen. Und dann kann man recht schnell gucken, was ist überhaupt da. Und wenn man zu einem Gebäude forscht, ist erstmal wichtig, dass man das sogenannte Gebäudekataster findet. Da sind alle Häuser aufgelistet, allerdings mit den alten Hausnummern. Und da ist dann wichtig, dass man die weiß. Und dann findet man recht schnell sein Gebäude da drin.
Und wie seid ihr denn auf Jeremias Meyer gekommen?
Auf Jeremias Meyer sind wir gekommen. Wie gesagt, wir haben ja von oben nach unten geforscht, später dann auch kreuz und quer. Das ergibt sich dann so, da sind wir gekommen, als wir dann so im Jahre 1694 angelangt sind und auf den Chirurg Georg Wilhelm Sturm, der eben in dem Haus gewohnt hatte, gestoßen sind auf eine sogenannte Inventur und Teilung. Und da tauchte dann irgendwann mal der Satz auf, Jeremias Meyer, Sohn des Kunstmalers Wolfgang Dietrich Meyer aus Tübingen. Dann hatte uns natürlich zunächst erstmal der Wolfgang Dietrich Meyer interessiert, weil er ja als Kunstmaler bezeichnet wurde. Jeremias Meyer stand nur als Jeremias Meyer drin. Und ja, das hat uns dann so begeistert erstmal, dass so eine Person da mit unserem Haus zu tun hat und Mir war halt schon immer Kunst begeistert und meine Frau hat ja an der Kunstakademie in Dresden studiert. Von daher haben wir uns gesagt, wer war denn der Wolfgang Dietrich Meyer? Und ja, da haben wir da weiter angeschlossen, beziehungsweise ich habe dann mal gegoogelt. Damals gab es aber natürlich noch wenig Treffer. Aber dann gab es das Heimatbuch in Bodelshausen, was zum Jubiläum erstellt wurde. Und da stand dann auch schon Jeremias Meyer, vermutlich Miniaturmaler, drin. Und dann haben wir das gegoogelt und so weiter. Auf jeden Fall sind wir auf den Namen gestoßen. Und dann wurde auch recht schnell klar, das muss sich um den in London bekannt gewordenen Miniaturmaler Jeremias Meyer handeln.
1735, Eva-Marie, in welche Zeit wurde Jeremias Meyer hier in Tübingen hineingeboren?
Tübingen war ein mini kleines Städtchen zu dieser Zeit, also gar nicht vergleichbar mit heute. Wenn man Stadtansichten des 18. Jahrhunderts genau anschaut, dann ist südlich des Neckars kaum Bebauung da. Es gibt Beschreibungen aus dieser Zeit, wo Tübingen als muffig, eng, dunkel beschrieben wird. Die Universität war auf einem wirklich absteigenden Ast. Ich glaube, 1735 gab es nur 12 neue Studierende oder Studenten, muss man ja auch sagen, weil es nur Männer an der Universität gab. Also es war ein kleiner, dunkles Städtchen, wo nicht viel passiert ist. Auch was Kunst anlangt, erst recht nicht.
Seine Eltern, die wollen sich ja zunächst nicht um ihn kümmern. Er kam dann zu Tante Anna nach Ebingen. Ist da was bekannt?
Ja, also er kam nicht von ungefähr zu Tante Anna nach Ebingen. Es hat einen Grund. Der arme Jeremias Meyer ist sehr früh schon halbwaise geworden. Die Mutter ist gestorben, als er noch sehr, sehr jung war. Und im gleichen Jahr sind auch alle seine Geschwister gestorben. Also es war wirklich ein kleiner, armer Junge. Und der Vater konnte sich auch nicht wirklich um ihn kümmern, weil der Hof Maler war und aus diesem Grund sehr häufig weg von Tübingen war. Er war häufig im Hof eben in Stuttgart oder Ludwigsburg und deswegen musste er irgendwo untergebracht werden und da hat sich dann die Schwester der verstorbenen Mutter angeboten.
Er hat dann bei der Schwester von der Mutter, also bei der Tante Anna, auch Zeichenunterricht bekommen oder sie hat ihn irgendwie unterstützt bei seinen Bestrebungen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt da einen Hinweis dafür, dass er da schon den ersten Zeichenunterricht erhalten hatte. Aber ich glaube, die größere Motivation war, ihn zu der Tante zu bringen, war der Mann von Tante Anna. Der war Lehrer und da erhoffte sich Wolfgang Dietrich Meyer, dass er eine gute Bildung, eine gute Grundbildung erhält und dass er da gut pädagogisch aufgehoben ist. Mhm. Und er hatte dann aber, er hatte sehr großes Heimweh und kam dann deswegen, oder hat sich der Vater dann auch schnell bemüht, den Sohn wieder nach Tübingen zu holen, weil er hat sich da, so wie diese Briefe lauten, nicht sehr wohl gefühlt.
Luise Schreiber-Knaus, er ist dann wieder nach Tübingen zurück, 1744, er war da. Wie alt war er? 9 Jahre alt, kann man sagen, also noch relativ jung. Die Familie hatte dann ein Haus gekauft, also der Vater Wolfgang Dietrich Meyer hat ein Haus gekauft in der Münzgasse 6, in einer ziemlich bevorzugten Lage, wo normalerweise die Professoren wohnten. Was passierte dann 1748?
Das ist dann das Jahr, wenn ich recht erinnere, ist das das Todesjahr von unserem Chirurgen Georg Wilhelm Sturm. Also der dann sozusagen in Bodelshausen in einem relativ hohen Alter stirbt. Man muss dazu sagen, dass dieser Georg Wilhelm Sturm durchaus als Person auch eine interessante Figur ist, der also durchaus irgendwie in Tübingen auch unterrichtet, Chirurgie. Er hat 4 oder 5 Mal geheiratet, immer wieder relativ reiche Frauen und dieser Chirurg hat im Prinzip vor allem durch seine Heiratspolitik, muss man sagen, mehrfach...
Heiratspolitik ist gut.
Würde ich jetzt mal so behaupten, weil wir beobachten, dass er durch die Frauen, die dann nach einer gewissen Zeit leider auch immer sterben, ganz häufig im Kindbett, typisch für die Zeit, wird er immer reicher und erbt dann teilweise auch von Schwiegervätern und so Geld. Am Ende ist er in Bodelshausen durchaus nicht nur, dass er dann schultheiß ist sehr lange und sehr angesehener Chirurg. Einer seiner Söhne aus der letzten Ehe studiert dann zum Beispiel in Straßburg Chirurgie viele Jahre lang. Also der hat auch einen hohen gesellschaftlichen Anspruch am Ende dann gehabt. Also dieser Chirurg ist für die Bodelshausener Verhältnisse ist ein sehr reicher Mann gewesen. Und der vererbt dann seinem Enkel Jeremias Meyer ich glaube, 800 Gulden, was zu der Zeit durchaus sehr viel ist. Also ich sage mal, ein Haus auf dem Land wie unser Haus wird zu der Zeit mit etwa 350 Gulden bewertet.
Ich habe es ausgerechnet.
Ja, also
nach heutigem Wert sind es etwa 73.000 Euro.
Was dann der Kleine erbt. Ja. Ne? Man muss sagen, der Kleine erbt ja nur, ist einer von vielen Erben. Das heißt, die anderen, die erben, sind die noch lebenden Kinder des Chirurgen. Jeremias Meyer ist sozusagen die einzige Ausnahme, der erbt über zwei Generationen runter, weil seine Mutter schon länger tot ist und sozusagen der Opa, der Georg Wilhelm Sturm, seinem offenbar sehr geschätzten, geliebten Enkel direkt vererbt. Das ist auch eher ungewöhnlich übrigens.
Peter Knaus, er ist dann mit seinem Vater, dann er war gut ausgestattet mit Geld, kann man sagen, hat eine Reisekasse gehabt, der ist nach London, weil man gewusst hat, London ist quasi das Eldorado für Porträtkunst, für Malerei damals gewesen. Er hat dann bei Joshua Reynolds gelernt, das war ein sehr, sehr einflussreicher Porträtmaler und dann später auch der erste Vorsitzende von der Royal Academy of Arts. Wie muss man sich die Ausbildung damals zum Zeichner oder zum Maler in London vorstellen?
Naja, London war geprägt, also es gab ja noch keine institutionalisierte Akademie, so wie es dann später die Royal Academy war. Aber London war durchsät mit vielen kleinen privaten Zeicherakademien und also es gibt Hinweise darauf, dass Wolfgang Dietrich Meyer und Jeremias Meyer, die ja vermutlich vorher nicht in London waren, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die natürlich erstmal irgendwo unterkommen müssen, wo sie sprachlich auch landen. Und da gab es eine Zeichenakademie vom Schweizer und ein Deutscher, das war Valentin Haidt und Georg George Michael Moser auf Englisch. Und da gibt es auch einen Hinweis, also zumindest weiß man, dass Jeremias Meyer bei George Michael Moser, der war auch Silber- und Goldschmied, gearbeitet hat und da Urmedaillons, Schmuckdose mit Email verziert hat bereits. Also die musste ja auch schnell irgendwie Geld verdienen in London. In London war ein sehr, sehr teures Pflaster. Und George Michael Moser war zu der Zeit schon einer der bekanntesten Zeichenlehrer in London. Also das war eine gute Anlaufstelle, es wurde Deutsch gesprochen. Und es gibt auch eine Aufzeichnung von Heinrich Füsseli, der schreibt, Mosers Zeichenakademie war berühmt in London für deutschsprachige angehende Maler, die dort ihren Start quasi machen. Also man kann davon ausgehen, dass er, man kann es jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, aber es wäre logisch und stimmig und es gibt noch mehrere Hinweise dazu, aber das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen. Und, aber es ist stimmig, weil Jeremias Meyer hat auch lebenslang eine sehr enge Freundschaft mit der Familie Moser gepflegt. Jeremias Meyer ist dann an die St. Martin's Lane Academy gekommen, um zu zeichnen. Und die St. Martin's Lane Academy war wiederum George Michael Moser, einer der Direktoren. Also das zieht sich durch wie ein roter Faden.
Ja, vielen Dank, ein Schwein. Nachher werden wir gleich erfahren, was eigentlich Miniaturen sind. Wir hören jetzt aber erstmal ein bisschen Musik. Van Morrison und Down to Joy.
Felt like I was coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down, had a brand new story. But I was coming down to joy. Felt so good, gratitude. When I was coming down, something quite profound. Then I cried out loud. I had a brand new story. I was coming down to joy. She was standing there before me. when I was coming down. It was something quite profound.
Controversons au travers, en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime mes travers, donnez-les vôtres, j'en ferai quelque chose. Chacun s'installe des choses. Traversez donc vos travers. Découvrez vos névroses. Découvrez-vous et l'envers. Et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Travers aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, bla 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 bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Zao de Sagazin mit Au Travers aus ihrer Doppel-LP La Symphonie des Éclairs. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute zu Gast in unserem Brechtbaustudio Eva-Marie Plattner, Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus. Realisiert haben sie die Ausstellung Meyers Minis, Big in London, ein Tübinger Maler am Englischen Hof hier im Tübinger Stadtmuseum. Eva-Marie, du bist die Kuratorin der Ausstellung. Was war für dich die größte Herausforderung?
Also es war schon recht anspruchsvoll, diese Ausstellung anzugehen. Ich wollte sie unbedingt umsetzen, aber ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit Miniaturen gehabt und ich wurde etwas nervös, als ich dann auch mir klar wurde, dass alle Leihgaben sind ungefähr 30 Meier-Miniaturen, Entschuldigung, die wir ausstellen, die würden ja in eine Vitrine gehen und wir hatten ja die Aufgabe, 200 Quadratmeter zu füllen. Und dann ist mir meine Erfahrung, die ich mit Schlossbesichtigungen hatte, zugute gekommen, denn...
Mit Schlossbesichtigungen?
Ja, weil da sind häufig Miniaturen ausgestellt und die sind auf Tableaus aufgespickt und da sind Massen von Miniaturen auf kleinem Raum und genau so hatte ich gedacht, möchte ich es nicht, weil jede dieser Miniaturen ist wirklich ein eigenes, großartiges Kunstwerk, wo es sehr, sehr viel zu entdecken gibt und deswegen haben wir uns entschieden, für die Meier-Miniaturen extra Vitrinen anzufertigen, auch extra farbig gestaltet, wollten wir extra farbig gestalten und haben die einzelnen Miniaturen auf Samtkissen präsentiert, also auf dunklen Samtkissen, wo die Rahmung und dann auch die Bildnisse der Miniaturen besonders gut herauskommen. Eine weitere Herausforderung war, das war schon vorab, die Leihgaben zusammen zu bekommen. Denn die Miniaturen sind auf Elfenbein gemalt und sehr viele Miniaturen befinden sich in England. Und da ist die Leihnahme sehr, sehr schwierig, weil Elfenbein sehr schwer auszuleihen ist. Das ist ein unglaublich komplizierter Vorgang, die dann aus einem Nicht-EU-Land zu exportieren. Und deswegen haben wir uns entschieden, auf Leihgaben aus England zu verzichten, haben aber dann glücklicherweise genügend Leihgaben aus Europa zusammenbekommen, vor allem von Privatsammlern.
Luise Schreiber-Knau, Sie sind eigentlich Privatsammlerin, auch von Beruf Restauratorin. Wie kommt man jetzt dazu, Miniaturen zu sammeln?
Ja, im Prinzip ist es eine Begeisterung, die man im Zuge der Forschung zu diesem Maler und letztendlich auch zu diesem faszinierenden Technik, die es da gibt, irgendwann kommt man auf den Trichter, dass man denkt, das ist ja mein Forschungsthema oder unser Forschungsthema. Vor allem hauptmäßig ist tatsächlich mein Mann derjenige, der den Meier erforscht. Und irgendwann weckt das Begehrlichkeiten. Also am Anfang denkt man so, ja, das kann ich mir nie leisten. Es ist aber so, dass die Preise für Miniaturen in den letzten 20 Jahren sehr stark eingebrochen sind. Also es gab eine Hochphase in den 80er, ich glaube auch in den 90er Jahren. Das hängt mit bestimmten Sammlern zusammen, die zu der Zeit explizit Miniaturen gesammelt haben. Das waren Leute, die wirklich sehr, sehr reich waren und die haben sich dann, ich sage jetzt mal, gegenseitig hochgeschaukelt. Und da gibt es auch einzelne, ich sage jetzt mal, hochreiche Sammler, Sammlerinnen vor allem, die eben auch Meier explizit gesammelt haben. Also wirklich Meier im Fokus damals war. Und da gibt es also Phasen, wo Meier, ich glaube, so das Teuerste waren irgendwas um die 30.000 Pfund für eine Miniatur, ne? Von Meier. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, zu der Zeit wären wir nie Sammler geworden.
Also ich habe heute Morgen mal bei eBay geguckt, da gibt es Miniaturen, also nicht wenige. Also ich habe eine ganz nette Miniatur für 160 Euro gesehen.
Ja, genau. Also ich sag mal, bei eBay, die jetzt unter Meier laufen, da sind tatsächlich viele falsch zugeordnet. Das muss man absolut beachten. Also der wird dann als Titel benutzt, als Label. Das ist aber gar kein Meier. Das ist irgendeine relativ schlechte Kopie oder irgendwie sieht dem ähnlich oder so. Mhm. Ein echter Meier kann man aber mit viel Glück, kann man so einen echten Meier tatsächlich auch unter 1.000 Euro oder um die 1.000 Euro erwerben. Das kommt dann aber auch noch darauf an, was ist es für eine, es ist eine Früh-, Mittel- oder Spätphase von Meier. Es gibt bei Meier so eine Hochphase zwischen 17, sag jetzt mal Ende 60er und Anfang der 1780er Jahre. Das war die beste Zeit von Meier. Also die Miniaturen aus der Phase kriegt man auf jeden Fall nicht zu einem sehr günstigen Preis. Und dann kommt noch dazu, dass Meier auf zwei verschiedenen Medien sozusagen gemalt hat. Einmal auf Elfenbein, die sind immer etwas günstiger, weil es davon auch mehr gibt. Und dann hat er noch die Emaille-Technik wirklich meisterlich beherrscht. Und die Emaille-Miniaturen sind grundsätzlich viel, viel teurer, meistens bis zu viermal so teuer.
Wie entstehen, können Sie kurz dazu was sagen? Emaille-Technik gibt es ja auch in der Antike, also die Ägypter haben das auch schon gehabt. Was machen die da, um das zu fertigen?
Also die Emaille-Technik ist relativ komplex. Die muss man...
In kurzen Worten.
Ja, die muss man irgendwie bei einem Meister gelernt haben. Also von wegen, man fängt einfach an, das geht so nicht. Sondern die Farben werden in einem Brennprozess in verschiedenen Stufen dann im Ofen dann immer wieder festgebrannt sozusagen. Und dabei verändern sich die Farben und die Pigmente teilweise nochmal wirklich relativ wesentlich. Wenn man das nicht weiß, würde man dann sozusagen die falschen Farben einsetzen. Und zudem ist es auch so, dass die Emaille-Miniaturen, soweit ich das sehe, nicht sonderlich korrigierbar sind. Also das heißt, wenn man da jetzt einen Klecks drauf macht, ist die Miniatur eigentlich hinüber. Und dann kommt noch dazu, dass beim Brennprozess gerne auch mal so Asche rumfliegt. Und da gibt es also einzelne Miniaturen, auch von Meyer, die nur angefangen oder mitten im Prozess abgebrochen werden, wo dann schwarze Kleckse drauf sind, die man nie mehr korrigieren kann. Die konnte er dann auch nicht mehr verkaufen. Mhm. Also das heißt, die Möglichkeit ist bei der Emaille-Technik, was schief geht, ist relativ hoch. Das Gute an der Emaille-Technik ist, durch diesen Brennprozess, Schmelzprozess der Farben, ist es dann am Ende so, dass diese Miniaturen extrem stabil sind, sowohl gegen Licht als auch, man kann die theoretisch ins Wasser fallen lassen, passiert nichts. Die sind also besonders haltbar und farbintensiv. Und deswegen sind die heute auch sehr begehrt und bei Sammlern sind die Emaille-Miniaturen ganz hoch angesetzt. Ne?
Peter Knaus, ich habe mir die Ausstellung angeguckt. Ich habe mir überlegt, es ist ein Zusammenspiel von Kunst und Handwerk, weil es sind dann noch andere Metiers beteiligt, bis so eine Emaille-Miniatur dann, ich sag mal, realisierbar ist. Da muss noch eine Glasscheibe obendrauf, dann gibt es unten noch ein, wie sagt man denn, so eine Art eine Basis, wo das Ganze draufkommt. Was ich Sie fragen wollte, wie ist dieses Zusammenspiel? Bedingt sich das oder wie muss man sich das vorstellen?
Meinen Sie jetzt Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Kunsthandwerker
und der Kunst selber, dem Künstler selber?
Mhm. Also es ist ja so, dass die zum Beispiel die Gläser, die drauf kommen, die sind ja, oder die hat Meyer dann mit Sicherheit oder der Miniaturmaler dann, man geht davon aus oder ziemlich sicher beim Juwelier bestellt, anfertigen lassen und der hat auch zugleich die Rahmung besprochen. Aber das ist, also ich kenne jetzt keine konkrete Belege oder Beispiele, aber man kann davon ausgehen, dass schon der Kunde, der Maler, der Juwelier, dass die vielleicht zusammen ausgesucht haben, ich möchte den Rahmen oder jenen. Oder Meyer hat vielleicht schon eine Palette gehabt von vorgefertigten Rahmen, die er der Kundschaft gezeigt hat. Und dann, dann hat der Juwelier eben den Rahmen zur Miniatur angefertigt und das Deckglas. Interessant ist natürlich auch die Rückseite von Miniaturen. Da gibt es ja häufig auch diese eingearbeitete Haararbeit, die ja nochmal den Erinnerungsfaktor mitbringt von dem Porträtierten oder der Porträtierten.
So eine Art Medaillon dann?
Genau, das ist so eher Erinnerungskultur sozusagen. Und da wäre es auch spannend, wer dieses Haar geflochten hat. Hat es dann auch der Juwelier gemacht, also der Miniaturmaler wahrscheinlich eher kaum, denke ich. Mhm. Und ja, also das zeigt ja aber auch schon, dass so eine Miniatur jetzt nicht einfach zu Repräsentationszwecken Gemälde ist, was man an die Wand hängt, sondern da steckt viel mehr dahinter.
Eva-Marie, was ist denn eigentlich auf so einer Miniatur drauf?
Gute Frage. Ein Porträt, um es ganz kurz zu sagen. Aber ehrlich gesagt war ich ganz überrascht. Also ich habe mich eigentlich nie so richtig in diese Emaille-Kunst und Porträtkunst eingedacht und eingearbeitet. Aber mit der Beschäftigung von Meyer ist mir klar geworden, wie differenziert dieser Künstler die einzelne Individualität festgehalten hat. Manchmal ist es auch so, dass er über das eigene Antlitz hinaus was dargestellt hat. Also ein kleines Andeutung von einem Ambiente oder auch irgendein Attribut beigefügt hat, was zur Erklärung des Dargestellten beiträgt.
Attribut, was meinst du damit?
Ein Musikinstrument oder ein Buch oder irgendwas Kleines, was mehr über den Dargestellten aussagt.
Mhm. Er hat ja dann auch das englische Königspaar porträtiert. Mhm. Hat er da ein Zepter irgendwie genommen oder einen Reichsapfel oder...
Eigentlich nie. Nein, da eigentlich nie. Also die waren ja wirklich so bekannt und ehrlich gesagt erkenne ich auch immer Charlotte und King Charles. Also die Georg der Dritte, genau. Die haben so eindrückliche Antlitze, dass man die also sehr, sehr, sehr gut erkennt. Und da war wirklich kein Attribut oder keine Zutat nötig.
Also die einzige Attribute bei King George war immer die Schärpe und der Ordensstern. Die hat er eigentlich immer dazu gemalt.
Ja, vielen Dank bis dahin. Nach der nächsten Musik, Ada Oda, La Gioveniù, werden wir noch etwas uns mit dem Werdegang von Jeremias Meyer dann in London beschäftigen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Summer went by way too fast. It feels so wrong to see you go. They say that good things never last. Let's play the odds. Give us a shot. We'll be right back. too fast. I still think of us always, forever on my mind.
Bob Jr. and the Walters mit Forever on my mind. Hier beim Tübinger Campusfunk Mikroeuropa im Freien Radio Wüstewelle, Tübingen-Reutlingen 96,6 und live im Internet. Unser Thema heute, die Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum mit dem Titel Meyers Minis, Big in London, ein Tübinger Maler am englischen Hof. Die Rede ist von Jeremias Meyer oder Jeremy Meyer. Bei mir im Studio sitzen Eva-Marie Plattner, Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus. Sie haben die Ausstellung realisiert. Frau Schreiber-Knaus, wie ging es dann mit der Karriere von Jeremias Meyer in London weiter? Ich weiß, dass Georg der dritte König von England ihn zu seinem Emailmaler ernannt hat. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also erstmal ist ganz erstaunlich, dass wir erforscht haben, dass also der Wolfgang Dietrich Meyer, der Vater, war gemeinsam mit seinem Sohn ja in London angekommen. Sie waren 5 Jahre zusammen da. Von Wolfgang Dietrich Meyer verliert sich dann aber allerdings wirklich nahezu die Spur. Wir wissen nicht richtig, was der dann dort treibt. Aber sein Sohn muss eben diese Ausbildung gemacht haben, die mein Mann vorhin schon mal erwähnt hat. Und dann macht er innerhalb von 9 bis 10 Jahren eine sehr, sehr schnelle und steile Karriere. Geht also von einem Künstler zum anderen, unter anderem eben auch bei Joshua Reynolds muss er mit ausgebildet worden sein. Und dann gewinnt er 61 gewinnt er dann eine Goldmedaille. Das gebe ich ganz kurz mal an meinen Mann weiter, der kann das. Welche Goldmedaille war das?
Naja, da hat die Society of Artists Wettbewerb ausgeschrieben, ein Profilbild zu zeichnen von King George III. Ursprünglich war das geplant, 4 Münzen nachher auch zu verwenden, ist aber nie geprägt worden und Meyer hat eben diesen Preis gewonnen und ich denke, das war auch so ein erster Schritt, wo er den Fuß in die Türe bekommen hat am Königlicher Hof.
Genau, und er wird dann Hofmaler, auch Peter muss mir kurz helfen mit dem Datum. Mhm.
Also zum Emailmaler des Königs und Miniaturmaler der Königin ist er dann 1764 ernannt worden. Zuvor hat er auch aufgrund des Preises, den er gewonnen hat, durfte er dann für die Hochzeit zwischen King George III. Und Queen Charlotte mehrere Miniaturen anfertigen, die immer kostbarer Diamantring gefasst waren und eben als Medaillon zum Anhänger oder am Armband getragen wurde. Da gibt es auch heute noch große Gemälde mit der Queen Charlotte, wo man immer wieder dieses Armband mit dem Profilbild von King George III. Erkennen kann oder das ist halt mit drauf gemalt worden.
Er hat dann eine spezielle Schraffurtechnik entwickelt. Eva-Marie, was muss man darunter verstehen? Schraffurtechnik.
Ja, er hat, also wir hatten es ja schon vorher, dass eine Art Miniaturen zu malen diejenige war, dass man auf Elfenbein Aquarellfarben angebracht hat, die aber dann zuerst trocknen mussten. Und dann, Meyer wollte ja schnell und gut weiterarbeiten und er hat dann diese Schraffurtechnik, also kleine parallele Striche, die eng nebeneinander gesetzt wurden, entwickelt, um dann eben die Physiognomien und die Individualität herauszumodellieren. Und so musste er eben nicht warten, bis die einzelnen Aquarellschichten getrocknet sind, sondern konnte schnell da mit dieser Schraffurtechnik arbeiten. Und wenn man die Miniaturen von Meyer dann auch ganz stark vergrößert, was wir auch im Zuge der Ausstellung machen konnten. Das war wirklich ein ganz großartiges Erlebnis. Sieht man, wie minutiös und wie fein die einzelnen Striche sind, wo Meyer dann mit dieser Technik dann die Individualität herausgearbeitet hat. Auch ein atmosphärisches Bild von den Porträts.
Ja, hat er dann mit Lupe gearbeitet oder mit Mikroskop? Oder also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Vor allem, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist, wenn das Augenlicht ein bisschen nachlässt. Und die hatten ja damals eigentlich keinen Strom. Strom gehabt. Also wenn Gas gab es, glaube ich, auch noch nicht. Die haben eigentlich Kerzenlicht gehabt und vielleicht Petroleum oder irgendwie sowas.
Also es ist von Naturlicht auszugehen. Also der Miniaturmaler, das ist tatsächlich so ein Punkt, die Sache mit den Augen. Also da gibt es relativ viele dokumentierte Augenschäden bei Miniaturmalern. Auch bei den Lehrern von Jeremias Meyer in London ist belegt, dass die erblinden, ungefähr im Alter von 50 Jahren so. Also die können nicht ewig so genau gucken. Und dann ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass die eher bei Tageslicht arbeiten und dann natürlich zum Beispiel ein Fenster von der Seite, was so fällt, dass man dann wunderbar mit seiner sogenannten Easel oder Eisel, was so eine spezielle Staffelei, Mini-Staffelei ist, für Miniaturen arbeiten. Die hatten dann auch irgendwie eine Glasscheibe. Im Victoria and Albert Museum in London gibt es eine Miniatur Staffelei, die man in der Ausstellung zu Miniaturen sehen kann. Da ist übrigens auch, sind einige Meyers ausgestellt im Victoria and Albert in diesem Raum. Und dort sieht man, wie der Maler mit dieser speziellen Staffelei arbeitet. Ansonsten kann man natürlich schon davon ausgehen, dass vielleicht im Notfall im Winter auch mal mit Kerzenlicht noch gearbeitet wird. Aber der Miniaturmaler braucht definitiv sehr gutes Licht, ne? Und das andere Thema ist dieses mit den Lupen. Also davon ist auszugehen, es geht im Prinzip nicht ohne Lupe. Also wenn man dann sieht, was Meyer dort zaubert auf diesen millimetergroßen Flächen, zum Beispiel im Bereich von Augen, also wie Meyer ein Auge malt, in absoluter Kleinheit immer noch die Reflexionen von dem Fenster oder so, hat er dann noch in die Pupillen reingemalt und so. Also er hat ganz hohe Ansprüche, sehr, sehr ins Detail zu gehen. Das geht eigentlich nur mit einer Vergrößerungstechnik. Das ist allerdings so ein Thema, da sind wir auch immer wieder mit den Spezialisten dran. So hundertprozentig genau weiß man das wohl nicht bisher. Das ist wahrscheinlich ein Forschungsthema im Prinzip.
Na, vielleicht ist das Wissen auch wie viele andere verloren gegangen im Laufe der Zeit. Jeremias Meyer war ja dann auch Gründungsmitglied, das haben wir vorhin schon mal gehört, der Royal Academy of Arts. Peter Knaus, können Sie diese Aufgaben dieser Organisation kurz erklären? Es ist wohl Maler, Bildhauer und Architekten, die da Mitglied sein können. Was machen die da?
Also in der Regel hat jeder Akademiker zwei Funktionen. Also erstmal gab es der Präsident, klar, das war Joshua Reynolds, dann gab es einen Kassierer, das waren so die formellen Ämter, die man besetzt hat. Und dann sogenannter Aufseher, der hatte die Hauptaufgabe, der Zeichensaal aufzusehen, zu betreuen. Aber die Akademiker, wie jetzt Meyer oder Rubiliak und wie sie alle hießen, die da drin waren, die hatten einmal die Aufgabe, an monatliche Sitzungen teilzunehmen und die Jahresversammlungen, um dort zu diskutieren über Preisverleihungen an der Akademie, was soll verändert werden. Meyer hat zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt einmal eingebracht, und zwar die Einführung von einer sogenannten Pensionsfonds, also eine Rente für Künstler, die in der Akademie sind und denen ein Unglück zustößt. Also wenn jemand einen Schlaganfall bekommt, dann kann er immer so gut malen, dass der einfach von der Akademie dann so eine Rente bekommt.
Sozialkasse im Prinzip.
Im Prinzip eine Sozialkasse, genau. Die ist aber nie richtig ausgeschöpft worden. Ich glaube, es gab nur einen Fall, wo man sie angewendet hat. Aber das hat, schau, ein ganz spannender Punkt, das hat dann dazu geführt, dass sich da automatisch so viel Geld angesammelt hat, das war allerdings schon nach Meyers Tod, dass später die neue Akademie dort davon bezahlt worden ist, also komplettes neues Gebäude, das sogenannte Somerset House. Also das war dann, geht letztendlich auf die Gründung des Fonds von Meyer zurück. Die andere wichtige Aufgabe war natürlich die eines Visitors, also Aufsehers im Zeichensaal. Da hat die Akademie so ein gewisses Rotationssystem gehabt. Da sind jedes Jahr 9 Akademiker ausgewählt worden, die jeweils 4 Wochen Dienst hatten in der Zeichenakademie. Sprich, die haben dort die Schüler angeleitet, die haben die Modelle aufgestellt, die sie zeichnen sollen. Und sie waren oder sollten sensibilisiert sein, zu gucken, wo, in welche Kunstrichtung sich welcher Schüler eignet. Das war für Meyer natürlich ein großer Vorteil. Er konnte die Schüler auch in seinem Sujet Miniaturmalerei, die es ja so offiziell eigentlich noch nicht an der Akademie gab, beeinflussen. Und Unterricht, also Miniaturmalerei-Unterricht, haben die Schüler aber dann nicht an der Akademie bekommen, sondern privat bei Meyer.
Was noch wichtig ist, ist, dass die Akademie seit 1769 jedes Jahr sogenannten Summer Exhibitions, also Sommerausstellungen, mhm, veranstaltet. Es gibt wohl eine begrenzte Mitgliederzahl von 80. Mhm. Also es muss immer jemand sterben, bevor es dann neue Mitglieder gibt. Wir könnten da noch ewig drüber reden, aber was mich jetzt noch interessiert, Jeremia Asmeyer hat dann 1784 London kurzfristig dann mal verlassen. Er hat irgendwie, wollte nicht mehr, ist dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Luise Schreiber-Knaus, wenn Sie ganz kurz nochmal erklären könnten, was er da in Deutschland gemacht hat.
Mhm. Also, dass er nicht mehr wollte, kann man so nicht sagen. Er geht dann auch wieder zurück nach London. Er ist im Prinzip aus privaten Gründen, musste er nach Deutschland, speziell in seine alte württembergische Heimat, zum Beispiel nach Tübingen, weil in dem Moment war sein Vater gestorben. Ne? Die Stiefmutter. Also die Stiefmutter in Tübingen ist gestorben, der Vater war schon vorher verstorben und es geht im Prinzip um Erbangelegenheiten. Und bei der Gelegenheit, Meyer war ja da so ein ganz schlauer, der hat dann sozusagen noch andere Jobs ausgeführt. Also im Auftrag der englischen Königin hat er unter anderem Briefe nach Mecklenburg-Strelitz geliefert, haben wir über alte Akten rausgefunden. Dann hat er sich unter anderem auch in der Hohen Karlsschule in Stuttgart, ist ja jetzt mal eingemischt, also eventuell im Auftrag der Royal Academy of Arts, hat er dort längere Zeit, also mehrere Wochen, sozusagen diese Akademie in Stuttgart besichtigt und sich dort beteiligt und bestimmte Vorschläge gemacht, was die dort anschaffen können oder verändern können. Aus diesen Briefen, die wir da gelesen haben, geht auch ein bisschen hervor, dass er sich durchaus bewusst ist, welche Stellung er hat als Londoner Künstler, auch noch königlicher Künstler. Also der hat dann durchaus leicht arrogante Bemerkungen gemacht über den Stand der Dinge in Stuttgart. Das ist ganz witzig. Ja,
ja, vielen Dank bis dahin. Gleich nach der nächsten Musik von Charles Passy mit City of Lights werden wir noch ein bisschen über die Ausstellung sprechen, die wir im Stadtmuseum anschauen können.
Light.
Immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Heute über die Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum Meyers Minis Big in London, ein Tübinger Maler am englischen Hof. Bei mir zu Gast sind die AusstellungsmacherInnen Eva-Marie Plattner, sie ist Kuratorin, sowie die beiden Sammler und Eheleute Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus. Eva-Marie, was erwartet uns in der Ausstellung? Ich habe einen kleinen Rundgang gemacht. Es gibt ja nicht nur Miniaturen. Wenn man sieht, die Miniatur war in gewisser Weise auch ein Vorläufer der Fotografie, der Daguerreotypie dann im 19. Jahrhundert.
Ja, also mir war als Kuratorin ganz wichtig, einmal die spannende Biografie, die ich wirklich aufsehenerregend finde, diese Karriere, die Meyer machte, die darzustellen, aber dann auch ein bisschen der Miniatur auf den Zahn zu fühlen und dann auch in einem dritten Schritt die Miniatur einzubetten. Also die Aktualität, die im Prinzip Miniaturen bis heute haben, in ganz anderen Formen eben auch darzustellen. Und deswegen
andere Formen, das heißt zum Beispiel kleine Schnapsfläschler auch?
Ne? Ah, nein, das haben wir. Haben wir in dem Fall nicht.
Aber es ist auch eine Form von Miniatur. Miniatur.
Nein, ja. Aber was ich meine, die Bildnisse. Also die Bildnisse, die sich dann eben von der Malerei wegentwickeln, dann in ganz anderen Formen wie der Daguerreotypie, Fotografie oder dem Scherenschnitt weiterentwickeln bis heute. Und wir sehen ja, und da ist die Funktion ähnlich geblieben wie im 18. Jahrhundert, dass man bis heute Porträts seiner Liebsten und Nächsten im Portemonnaie trägt oder die intimste Form und die nächste Form, Porträts am Leib zu tragen, sind eigentlich die Tattoos, die man sich einritzen lässt. Und das war, dass man diesen Strang aufzeigt, das war uns sehr, sehr wichtig und die Miniatur dann auch einbettet und die Aktualität bis heute. Was du gerade noch gesagt hast, ist, dass man die Welt im Kleinen auch so darstellen wollte. Also Miniaturen heißt ja, ja das kleine Format und dann haben wir auch eine große Vitrine gestaltet mit Dingen, die wir in unserem Depot haben, en Miniatur. Also ist eine Puppenstube, eine aufsehenerregende Puppenstube, nämlich ein ehemaliges Lazarett, was nachgebildet worden ist in Kleinformat, dann aber kleine Bücher oder kleine Bilder und weitere kleine Gegenstände.
Du hast im Sommersemester 2024 hier im Institut für Medienwissenschaften ein Seminar geleitet, um die Ausstellung medial vorzubereiten. Ihr habt Multimedia produziert, also Filme, szenische Geschichten und auch Audiofiles. Und da hören wir jetzt einen kleinen Einspieler. Es geht um die damals, also im 17. Jahrhundert, übliche Praxis des Tragens einer Perücke.
Sahen wir nicht hübsch aus? Wir hatten uns für das Porträt von Mr. Meyer ganz besonders hergerichtet. Wie gefällt Ihnen meine schicke Perücke? Die Bose, so nannte man Perücken mit Pferdeschwanz, war damals besonders in Mode. Würdevoll weiß war sie. Sie wurde mit einer klebrigen Pomade bestrichen, an der das Puder haftete. Das Puder bestand aus feinem Mehl. Von wem das Haar kam, weiß ich nicht genau. Manchmal stammte es von Häftlingen, manchmal aber auch von armen Frauen, die sich durch den Verkauf ihrer Haare etwas dazu verdienen wollten. Da juckt mir direkt wieder die Kopfhaut. Es haben sich ständig Flöhe in dieser Perücke eingenistet. Warum schauen Sie so erschrocken? Ekelt es Sie an, dass sich Flöhe unter meine Perücke tummelten? Nun, hygienisch war es durchaus nicht, aber daran ließ sich nicht viel ändern. Die Perücken konnte man nämlich nicht waschen. Meine echten Haare waren auch schon kurz geschoren, damit die Flöhe sich nicht dort auch noch einnisten. Außerdem wurde eine Art Flohfalle mit einem Lockstoff eingebaut. Aber seien Sie beruhigt. Stinken tat die Perücke nicht. Meine Kammerdiener hatten sie täglich ordentlich mit Lavendel, Nelken, Rosenblüten und Zimt.
Naja, da sind wir ja sehr beruhigt, aber leider haben wir heutzutage keine Kammerdiener mehr. Oder Gott sei Dank eigentlich. Das war ein Einspieler, den Eva-Marie Plattner 2024 mit Studierenden hier im Medienwissenschaftlichen Institut im Rahmen eines Seminars aufgenommen hat über die Methode, Perücken zu tragen. Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus, wie fühlt sich eine Ausstellung an, in der so viel Herzblut eingeflossen ist?
Ja, das ist durchaus ziemlich spektakulär. Also wir haben uns das vorher nicht vorstellen können. Das ist ja das erste Mal und möglicherweise auch das einzige Mal. Wobei ich muss sagen, es gab tatsächlich schon mal eine Ausstellung über Nachgeburtstöpfe aus unserem Haus in Rottenburg, aber das ist schon lange her. Und das heißt, diese Meyer-Ausstellung...
Auch ein interessantes Thema.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Aber auch ein bisschen eklig, oder?
Ja, Auf jeden Fall, diese Meyer-Ausstellung ist ja nun wirklich nicht eklig. Und also im Prinzip war das ganz toll, dass wir irgendwann diese Ausstellung betreten konnten. Also letztendlich die Idee ging wirklich ursprünglich mal von uns aus. Das heißt, irgendwann 2018 habe ich beim heimatgeschichtlichen Verein hier einen Vortrag gehalten. Und dann wurde man im Prinzip gefragt, ob das nicht was wäre fürs Stadtmuseum. Und dann hat es so eine lange Vorbereitungsphase gebraucht, bis wirklich die Ausstellung umgesetzt wurde. Zwischendurch war noch Corona. Genau.
Ja, genau. Also meine Frau hat es ja schon erläutert. Mir ging es ebenso. Ich war zu dem Zeitpunkt ja natürlich auch schon sehr tief in der Materie Meyer-Miniatur drin. Und ich dachte, naja, wo soll es denn mal präsentiert werden oder wo soll Meyer bekannt gemacht werden, wenn nicht in Tübingen, wo er geboren ist, oder eben dann in London. War ja mal ursprünglich die Idee, aber eben mit dem Hin- und Her-Transport von Miniaturen ist das natürlich schwierig.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikroeuropa-Sendung angelangt. Zu Gast in unserem Campusfunkstudio hier im Tübinger Brechtbau waren heute Eva-Marie Plattner, Kuratorin am Tübinger Stadtmuseum, und Luise Schreiber-Knaus und Peter Knaus, die beiden sammeln leidenschaftlich gerne Miniaturen. Vielen Dank, dass Sie mich hier in der Sendung besucht haben.
Vielen Dank, danke, dass wir da sein konnten.
Danke. Gerne. Die Ausstellung Meyers Minis Big in London, ein Tübinger Maler am englischen Hof, ist noch bis zum 11. Mai 2025 im Tübinger Stadtmuseum zu sehen. Der Eintritt ist frei. Wer tiefer in die Geschichte von Jeremias Meyer einsteigen will, es gibt auch einen lesenswerten Katalog zur Ausstellung. An den Reglern saß heute Tim Kölsch. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.